Das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen, bezieht sich auf seltene Erkrankungen, auf eine seltene Erkrankung. Seltene Erkrankungen sind definiert in der Europäischen Union, wenn die Erkrankung seltener als ein Erkrankter auf 2000 Patienten auftritt. Einige dieser Erkrankungen werden Sie aus Ihren Fachgebieten kennen. Dies sind einige typische aus unserem Fachgebiet. Auch dieses Slide ist noch lange nicht vollständig und zeigt viele eben seltene oder ultraseltene Erkrankungen. Und einem Teil dieser Erkrankungen, zu denen zum Beispiel diese beiden gehören, möchte ich mich in meinem Vortrag und auch alle anderen Vortragenden widmen. Zunächst möchte ich zu einigen Begriffsklärungen kommen, und zwar Autoinflammation wird oft gleichgesetzt mit periodischen Fiebersyndromen und auch gleichgesetzt mit Inflammasom. Das ist in der Tat in den meisten Fällen korrekt. Allerdings gibt es auch hier, wie so oft in der Medizin, seltene Ausnahmen, nämlich dass periodische Fiebersyndrome nicht immer periodisch sind, sondern auch durchgehend autoinflammatorisch sein können und dass es auch seltene Erkrankungen in der Autoinflammation gibt, die nicht zwingend Inflammasomen assoziiert sind. Aber für die große Zahl der autoinflammatorischen Erkrankungen sind beide Begriffe in der Tat korrekt. Ich möchte dann noch mit einem gelegentlich geäußerten Missverständnis aufräumen. Autoinflammation hat nichts mit Autoimmunität zu tun, sondern sozusagen fast nichts. Es sind zwar beides Überreaktionen des Immunsystems, jedoch, wie Sie wissen, gibt es ja zwei Schenkel der Erkrankungen im Immunsystem bzw. der Abwehr, und zwar die erworbene Immunabwehr, das sind T- und B-Zellen bzw. jenes System, das schon bei Geburt vorhanden ist, Neutrophile, Monozyten und Makrophagen. Und je nachdem, wo es jetzt zu einer Abweichung kommt, nennen wir die Erkrankungen Autoimmunerkrankungen oder eben beim angeborenen Immunsystem autoinflammatorische Erkrankungen. Weiters ist auch wichtig zu sagen, angeboren, die autoinflammatorischen Erkrankungen sind sehr oft monogenetisch, nicht alle, aber die allermeisten. Bei der Autoimmunität ist das praktisch für keine Erkrankung dargestellt. Die Ecksteine der Autoinflammation klinisch sind Fieber, das meist episodisch auftritt. Es kommt zu einer überschießenden Reaktion im Sinne einer Interleukin-1-Beta-Überproduktion. Es gibt auch Interleukin-Alpha, aber im Rahmen der Autoinflammation ist Interleukin-Beta jenes, das sozusagen auf Stimulus produziert wird und für uns relevant ist. Es handelt sich immer um eine systemische Entzündung, und zwar da ist sehr relevant auch auf lange Sicht des Patienten die Produktion von Serum Amyloid A. Haut ist oft beteiligt, oft im Sinne von urtikariellen Läsionen, speziell hier wird Oberärztin Bangert uns noch viele Details nennen, und es kommt zur Entzündung von serösen Grenzflächen. Wie schon angeschnitten, das Langzeitproblem ist bei all diesen oder den allermeisten dieser Syndrome eine Amyloidose, weshalb es eben nicht irrelevant ist, ob diese seltenen Erkrankungen rechtzeitig erkannt werden, weil es sonst zu irreversiblen zum Beispiel Nieren- und Herzschäden kommen kann. Es ist so, dass es keinen jetzt sehr spezifischen Marker im Blut gibt. Es sind Werte, die oft bei anderen Sachen auch erhöht sind, nämlich klassisch Blutsenkung, CRP, eine neutrophile Leukozytose, eben das erwähnte Serum Amyloid A und Interleukin 6. Sie werden sich jetzt fragen, warum ist Interleukin 1 gerade das Schlüsselzytokin der Autoinflammation in Klammern? Es ist sehr schwer messbar, deshalb ist praktisch kein verlässlicher Test erhältlich. Aber jenes Zytokin, das nachgeschaltet nach Interleukin 1 produziert wird, Interleukin 6, ist stabil messbar und wird auch angewandt. Kommen wir also jetzt zu dieser Schlüsselstruktur in der Zelle, und zwar gibt es ein Gen, das sogenannte NLRP3-Gen, das für ein bestimmtes Protein, das sogenannte NALP3 oder auch Kryoporin genannt, kodiert. Das ist ein Protein, das aus mehreren Strukturteilen besteht und als Ganzes wichtig zu wissen, dass es zu den sogenannten PRRs, also den Pattern Recognition Rezeptoren gehört, also jenen Strukturen in der Zelle, die fähig sind, gemeinsame pathologische Sequenzen in Liganden zu erkennen und darauf zu reagieren. Diese Struktur, wie Sie sie jetzt eben noch sehen, ist der autorepressive gefaltete Teil, also inaktiv. Und wenn das Ganze aktiv wird, wird es geöffnet und faltet sich sozusagen aus. Was sind also jetzt die Faktoren, die dazu führen, dass diese Struktur aufgefaltet wird? Das können einerseits uns bekannte physiologische Stimuli sein, wie zum Beispiel Uratkristalle, genauso auch Asbest, oder das steht also D steht für Danger Associated Molecular Patterns, P steht dann für Pathogen Associated Molecular Patterns wie bakterielle DNA, LPS oder andere Substanzen. Jetzt gibt es aber eben auch die Möglichkeit, dass das Ganze in mutierter Form vorliegt, wie zum Beispiel bei den Kryopyrinopathien, zu denen ich später noch komme, wo es zu einer spontanen, regellosen Aktivierung kommt, wo relativ unklar ist, was diese Aktivierungen auslöst. Was aber dann wiederum interessant ist, dass spezielle Erkrankungen in relativ stabilen Intervallen beginnen zu schieben. Also zum Beispiel die Fieberschübe beim familiären Mittelfieber sind relativ kurz, bei anderen Erkrankungen relativ lange dauernd und innerhalb des individuellen Patienten ist das dann wiederum stabil. Endstrecke ist die Aktivierung der Caspase 1, wo aus Prointerleukin 1-Beta das aktive Interleukin 1-Beta produziert wird und dann subsequent Interleukin 6. Wenn wir zurückgehen, wann diese Erkrankungen zum ersten Mal ins Blicklicht kamen, war das zu einer Zeit, als man von der Genese dieser Erkrankungen noch überhaupt nichts wusste. Und zwar kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurde in den USA im Juli 1945 beschrieben eine sogenannte benigne paroxysmale Peritonitis, die sich dadurch ausgezeichnet hat, dass sie eben nicht durch Bakterien oder andere mikrobielle Erreger ausgelöst ist und deshalb als benigne beschrieben wurde. Hier haben Sie eine Liste der wichtigsten autoinflammatorischen Syndrome. Über einige werden Sie heute im Laufe des Abends noch Näheres hören. Der Klassiker ist sicher das familiäre Mittelmeerfieber. Dann kommen dazu die Kryopyrin-assoziierten periodischen Syndrome, das sogenannte CAPS, die Mevalonat-Kinase-Defizienz bzw. Mevalonat-Acidurie in der schwersten Form, wenn das Enzym komplett defizient ist. Eine sogenannte TNF-Rezeptor-assoziierte Syndrom, Namen, die Sie vielleicht kennen, Schnitzler-Syndrom, Morbus Still. Und dann, was jetzt in den letzten Jahren erkannt wurde, interessanterweise auch Defizienzen von natürlich vorkommenden Rezeptorantagonisten. So beschrieben beim Interleukin 1 und Interleukin 36. Dann gibt es wirklich ultrarare Sachen, wie zum Beispiel das Majet-Syndrom, das in Jordanien in 3 Familien beschrieben wurde, und dann das Papa-Syndrom. Und auch das Papa-like-Syndrom, wo Professor Geuser die Erstbeschreiberin war, insofern, als dass die erste autosomal rezessiv beschriebene Form war, normal ist es autosomal dominant beschrieben. Kommen wir also zum familiären Mittelmeerfieber. Wo sitzt hier die Pathologie? Und zwar an einer ganz bestimmten Stelle, Pyrin, auch früher Mare Nostrin, von Mare Nostrum Mittelmeer genannt. Und zwar führt dieses Pyrin, wie Sie hier sehen, zu einer Autorepression der Kaskade. Also selbst wenn hier oben etwas falsch laufen oder aktiviert würde, würde hier eine Gegenregulation stattfinden, findet sich hier eine Mutation, läuft diese Kaskade ungebremst durch und führt zu diesen Fieberschüben. Die Kryopyrin-assoziierten periodischen Syndrome sind Klassiker, speziell in der Dermatologie. Und zwar ist das ein Erkrankungskomplex, der genau in diesem schon vorgestellten Kryopyrin seine Mutation zeigt und wiederum aus 3 Subentitäten besteht. Das eine ist das FCAS, das steht für Familiar Cold Autoinflammatory Syndrome. Robert Zingreuser hatte erst vor einigen Monaten in unserer Ambulanz eine Patientin mit chronischer Urtikaria so diagnostizieren können. Dann Muckle-Wells, was die spätere Form oder die sozusagen schwerere Form ist, die mit in den allermeisten Fällen Mittelohrstörungen, Innenohrschwerhörigkeit assoziiert ist. Und dann die schwerste Form, die schon in der frühesten Kindheit mit multiplen neurologischen Gelenksproblemen einhergeht. Nomi-Zinker sind synonyme Erkrankungsnamen. Dann das Schnitzler-Syndrom, ein klassisches dermatologisches Bild mit urtikariellen Läsionen. Hier ist nicht klar, ob die Mutation wirklich in dem Kryopyrin liegt. Es gibt Berichte, wo diese gefunden wurde, aber viele Berichte, wo auch nichts gefunden wurde. Das muss also an dieser Stelle etwas offen bleiben. Dann eben das erwähnte PAPA oder PAPA-like-Syndrom, wo eine Prolin-Serin-Treonin interagierende Phosphatase defekt ist und zu einer Überphosphorylierung führt und zu einem Interleukin-Beta-Exzess nachfolgend. Der Morbus Diehl ist eine vor allem in der Rheumatologie gut bekannte Erkrankung, wo bis jetzt keine Mutation gefunden wurde. Typischerweise dermatologisch sind es abends auftretende und lachsfarbene urtikarielle Läsionen, die nach wenigen Stunden wieder weg sind. Histologisch findet man meist nur, wie oft bei der Urtikaria, ein mildes neutrophiles Infiltrat, ist also histologisch eine Ausschlussdiagnose. Kommen wir zur Defizienz dieses Interleukin-1-Rezeptor-Antagonisten. Und zwar ist es eben ein anderes Prinzip. Da geht es nicht so sehr um das Inflammasom, sondern darum, dass der Interleukin-1-Rezeptor-Antagonist der natürliche Gegenspieler von Interleukin-1 ist und kompetitiv an den Rezeptor bindet, dass dieser defekt ist oder zu wenig produziert wird und dadurch die Aktivierung nicht blockiert werden kann. Das ist typisch dermatologisch in pustulöse Erkrankungen, wie auch bei dem DITRA, also der Defizienz des Interleukin-36-Rezeptor-Antagonisten, der interessanterweise auch zunehmend Thema in der Abklärung von pustulösen Psoriasis-Patienten ist. Ich möchte Ihnen noch ein Syndrom vorstellen als Beispiel, dass eben nicht alles mit dem Inflammasom zusammenhängen muss. Und zwar das sogenannte TRAPS wird dadurch hervorgerufen, also links sehen Sie sozusagen die normale Zelle, wird TNF auch als soluble Form einerseits an der Zellmembran exprimiert, andererseits sezerniert. Und was jetzt beim TRAPS-Patienten falsch läuft, ist, dass einerseits dieser pathologische TNF-Rezeptor nicht das endoplasmatische Retikulum verlassen kann und so zu einem Dauerstress in der Zelle führt und andererseits ja auch, weil es defekt ist, weniger sezerniert wird und dadurch, dass weniger sezerniert wird, wird natürlich zirkulierendes TNF auch weniger abgefangen, was einen zusätzlichen Stimulus bedeutet. Wie kommt man also zur Diagnose eines solchen Syndroms? Das Allerwichtigste ist einfach, mit der Klinik vertraut zu sein, wenn solche Sachen in Betracht kommen. Es kommt dann stützend, kommen Blutwerte hinzu und letztlich beweisen die Genetik, aber ohne eine fundierte Beschäftigung mit den klinischen Bildern ist eine Diagnose meist unmöglich. Zuletzt möchte ich jetzt noch dazu kommen, ganz allgemein, wie man jetzt dieser Interleukin-1-Beta-Überproduktion begegnen kann. Und zwar gibt es, sehen Sie unten, den normalen Weg, also Interleukin-1-Rezeptor und das akzessorische Protein bindet zirkulierendes Interleukin-1-Beta und führt zu einem normalen Signal. Jetzt gibt es drei Wege, wie man das blockieren kann, und zwar der eine Weg ist Anakinra, Interleukin-1-Rezeptor-Antagonist. Der führt dazu, dass diese Substanz mit Interleukin-1-Beta konkurriert und dann nicht mehr die Aktivierung auslösen kann. Der zweite Weg ist Canakinumab, Anti-Interleukin-1-Beta, führt dazu, dass die Substanz direkt zirkulierendes Interleukin-1-Beta abfängt und somit zur Deaktivierung führt. Und die dritte Substanz, die in den USA nicht in Europa erhältlich ist, ist Trilonacept, ein Fusionsprotein aus dem Interleukin-1-Rezeptor und dem akzessorischen Protein, der dazu führt, dass sozusagen ein scheinbarer Rezeptor zirkuliert und im Serum, im Gegensatz zu diesem nur spezifisch direkten Antikörper bei Canakinumab, hier Interleukin-1-Beta abfängt. Das sind jetzt einige Details, die Sie sich jetzt nicht merken brauchen. Es gibt verschiedene Untergruppen der Zulassungen, je nach Substanz und Indikation. Die Dosierungen werden Sie dann bei Bedarf auch nachlesen können. Was aber wichtig ist, alle drei Substanzen sind subkutan zu verabreichen. Das eint die Substanzen. Was sie dann doch unterscheidet, sind die deutlichen Unterschiede in der Dosierung, die nötig ist. Anakinra wird täglich gegeben, Canakinumab alle 8 Wochen und Trilonacept wöchentlich. Die Handelsnamen haben Sie vielleicht schon gehört, Kineret, Ilaris bzw. Trilonacept, Regeneron. Hier noch die Zulassungsindikationen, wie gesagt, Trilonacept wurde vom europäischen Markt genommen. Ich möchte jetzt nochmal zurückkommen, was ist also das, was diese Syndrome eint und wie man daran denken könnte, und zwar unklares Fieber ist wichtig, allgemein Symptome, die sich nicht wirklich zuordnen lassen, und urtikarielle Hautläsionen. Schlüsselzytokine ist die Interleukin 1-Beta und eben bitte bedenken das Langzeitproblem Amyloidose. So, vereinend jetzt diese Symptome sind, so unterschiedlich sind die klinischen Bilder im Rahmen der Autoinflammation, über die Sie jetzt von den anderen Vortragenden noch Details hören werden. Vielen Dank soweit.